Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Islam ist. Wir, Samad und
Abdeljalil,
freuen euch auf diesem Kanal zu begrüßen.
Genau. Wir sind bekannt aus dem weltberühmten Podcast Qeel und Qeel.
Ja.
Und heute für Islam ist.
Freuen uns da. Heute für Islam ist.
Wie ist es, ein Islamist zu sein?
Ja, Islam ist. Islam ist.
Ja. Genau. Ja. Ja, heute wollten wir halt mit euch reden über das Thema innermuslimischer Rassismus. Da ist eine ganz bekannte Ayah aus dem Koran, ein Koranvers, essentiell. Und der heißt wie folgt: Wir schufen euch aus Mann und Frau und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr euch kennenlernt. Der Beste unter euch ist derjenige, der am ehrfürchtigsten ist. Also der Taqwa, die stärkste Taqwa hat. Ein sehr interessanter Vers, aus dem man sehr viel ziehen kann und halt einfach zum heutigen Thema innermuslimischer Rassismus passt. Aber wie sieht es mit allgemein das Thema Rassismus? Was kannst du dazu sagen?
Also gerade was innermuslimischen Rassismus bzw. auch Diskriminierung angeht, ist für mich auf jeden Fall klafft die Wirklichkeit mit der Theorie auseinander. Also das passt, das passt nicht. Also wir haben in der Theorie wie du auch gerade jetzt diese Aya vorgelesen hast, haben wir eigentlich schon sozusagen die Bedienungsanleitung mitbekommen, eigentlich aufzuzeigen oder auch zu leben, dass wir eigentlich alles Menschen sind und geschaffen wurden, um zusammenzukommen.
Genau.
Aber die Geschichte lehrt uns auch viele Beispiele, die zeigen, dass wir uns nicht daran halten.
Ja, und ich finde an dem Punkt auch ganz wichtig zum Unterschied. Also Rassismus, was besonders, ich finde, auch halt von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die vielleicht auch der islamischen Religion angehören, die das gerne halt nur der Gesamtgesellschaft irgendwie vorwerfen, aber auch innermuslimisch rassistisch sind oder diskriminierend sind. Wobei man natürlich unterscheiden muss, und das ist mir an der Stelle ganz wichtig, der Rassismus ist kein Problem der Religion, sondern einfach ein Problem der Menschen. Mhm. Und es gibt innermuslimischen Rassismus, aber es gibt keinen islamischen Rassismus. Also da werden wir ja später nochmal drauf eingehen, der Islam ist in keinster Weise rassistisch.
Ja, da wären wir wieder bei der Theorie. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja herabgesandt worden, um gewisse gesellschaftliche Probleme oder um die Botschaft zu überbringen. Und in dieser Botschaft sind ja auch gerade solche Sachen werden angesprochen, dass wie du auch gerade gelesen hast, dass wir alles Menschen sind und er ist ja für die ganze gesamte Menschheit herabgesandt worden.
Ich finde das dahingehend auch lustig, also als Muslim, wo man dran glaubt, dass Gott bzw. Allah der Allmächtige und zu allem instande ist, dass man denkt, dass wenn Allah nicht wollte, dass er alle Menschen zum Beispiel als Muslime schaffen wollte, hätte er uns doch alles als Muslime gemacht. Mhm. Also das gehört ja augenscheinlich zum Plan dazu, dass es halt Vielfalt gibt unter den Menschen. Und das ist kein Fehler in der Matrix oder so, wie das halt so oft irgendwie gerne gesehen wird. So irgendwie so, ja, es gibt nur die Gruppe. Das ist, finde ich, immer sehr faszinierend, wie Menschen darauf eingehen. Und wie du schon sagst, gibt es das ja auch eigentlich bei uns, ist das eigentlich ein Grundgesetz. Aber es wird in der Realität nicht immer so gelebt.
Ja, und wenn wir dann so ein bisschen weiter reingehen, ist ja, was ist ein Muslim oder worüber definiert sich ein Muslim? Also das ist ja immer so, das ist ja das, wo ja oft diese Diskriminierung dann anfängt.
Ja.
Dass gewisse Gruppen so ihr ein gewisses Islamverständnis haben und mit diesem Islamverständnis dann durch die Welt gehen und alles, was nicht in diese Schablone reinpasst, ist dann sozusagen, wird dann outgesourced. Bei zum Beispiel geborenen Muslimen, also gebürtigen Muslimen, ist das zum Beispiel ein Konvertit, wird dann so erstmal so kritisch beäugt und so, oh, wer ist das, was, woher kommt der? Und dann kommt auch immer drauf an, aus welcher Community. Schwarze Menschen, Frauen ohne Kopftuch, alles, was nicht in diese Norm reinpasst, wird dann dementsprechend so negiert und das gehört nicht hierhin und nein, will ich nicht haben.
Ja, also das sind definitiv so typische Gruppen, die man einfach, die besonders hier in Deutschland, sag ich mal, es gibt, also der Rassismus ist genauso vielfältig wie die Toleranz, kann man an der Stelle sagen. Also man kann das halt erstmal so irgendwie auf Deutschland oder europäisch zentriert betrachten, man kann es auch auf die komplette islamische Welt irgendwie betrachten. Aber wenn wir uns jetzt hier sehen in Deutschland als Muslime, was du, wie du schon gesagt hast, ist halt meistens, und das hört man oft von Menschen auch, die diese Erfahrung halt leider machen mussten, weil ich sag mal, als arabisch oder als Muslim aus einem islamischen oder muslimischen Land gehört man ja so ein bisschen zu der Upper Class. So, ne? So, ich bin Türke oder ich bin Araber und so und ich kenne den Islam schon immer. So. Wenn dann jemand kommt, der irgendwie von einem anderen Land kommt, wo der Islam jetzt nicht so verbreitet ist und der ist irgendwie zum Islam übergetreten, dann so, was will der denn erzählen? So, und dann ist das, habe ich auch immer das Gefühl, ist ja auch immer dieses arabischer Islam, so steht auch so gefühlt immer über allem, so besonders also unter Arabern, so wo ich das halt kenne. So, ich habe da eine Geschichte, wo ich einmal einem Imam erzählt habe, da waren wir ja an Ramadan in Bosnien und erzählt haben, wie das Tarawih-Gebet, wie schön das war und wie der Imam so schön rezitiert hat und das war so toll und bla. Und der so, der wird doch nie im Leben gut rezitiert haben, der ist doch Bosnier, der kennt doch kein Arabisch. So, ey, so, wie eingeschränkt musst du denn sein, so, weißt du, wie eingeschränkt musst du denn sein?
Das ist ja das beste Beispiel, die Frage, die wir letztens bei dem Fatwa-Video hatten, dass dann halt so dieses, eine Rezitation mit einem Ü, die akzeptiert, so, weißt du, da fangen ja schon diese Gedankenblockaden, die fangen ja da schon an, so, weißt du, du siehst nur diese Unterschiede.
Ja.
Und um vielleicht mal so ein bisschen in verschiedene Facetten so des antimuslimischen oder besser gesagt antimuslimischen, ich bin gerade, um so ein bisschen um Facetten um oder um zu sehen oder um zu erkunden, wie facettenreich dieser innermuslimische Rassismus beziehungsweise diese Diskriminierung, die auch von Muslimen aus gelebt wird, welche Formen von Diskriminierung würden dir jetzt so einfallen oder was siehst du, was hast du aus deinem Alltag so mitgenommen oder beobachtet?
Sehr, sehr viele Arten von Rassismus. Also wenn man mal von, sag ich mal, ich fange jetzt aus meinem arabischen Kontext mal an, gibt es erstmal den krassen, auch eine Art Diskriminierung oder Rassismus zwischen westlichen Arabern oder, sag ich mal, die aus dem Nahen Osten gegenüber den nordafrikanischen Arabern. So, ja, fühlen sich immer diese Nahost-Araber so, ah, ihr Marokkaner, ich spreche eh nicht so richtiges Arabisch, was für mich einfach ein Beweis ist, dass jemand, der sowas sagt, der kennt sich einfach nicht mit der arabischen Sprache aus. So, ne? Und das ist leider sehr viele, die sich nicht mit der arabischen Sprache auskennen. Naja, sag mal, dahingestellt ist halt auch immer so, ja, ihr seid ja auch so auch ein bisschen dunkler und ihr seid auch eigentlich Afrikaner und ihr seid so komisch und so. Da spürt man auch schon viel, also oft, die Elite ist ja, wenn du so aus dem Nahosten kommst, so, dann bist du so, gehörst du Nahost, weiß, also hellhäutig sein und arabisch, irgendwie Araber sein. Das ist so, und dann guckst du schon runter auf nordafrikanische Araber. Und dann geht das weiter, aber genauso wird es dann in nordafrikanischen Ländern wieder gegenüber vielleicht schwarzafrikanischen Ländern so, wir haben euch den Islam gebracht, so nach dem Motto, weil halt so der Weg so gegenüber Nordafrika in schwarzafrikanische Länder, dann wird da auch nochmal so runtergeschaut, so ihr seid ja keine Araber und so und ihr seid vielleicht auch schwarz, was auch dann immer mit reinspielt und dann geht das halt auch, wie gesagt, gegenüber neuen Muslimen. Dann hast du oft andere Themen auch, wo Menschen diskriminiert werden, weil die vielleicht einfach anders ticken, oder Frauen, die keinen Hijab tragen, die gerne als weniger islamisch gesehen werden oder generell irgendwie so in einem schlechteren Bild dastehen. Ja, da gibt es halt allerlei. Fällt dir noch irgendwie noch die eine oder andere Gruppe ein?
Also was mir ganz krass auffällt, ist Anti-Schwarz-Rassismus. Also Rassismus gegenüber Schwarzen. Das fängt dabei an, dass man vielleicht teilweise erstmal dieses Bild eines Schwarzen in einer Moschee zum Beispiel erstmal so als kritisch und so, was macht er hier? Ist der überhaupt Muslim? dann...
findest du das so krass?
Also, ich habe schon solche Aspekte mitbekommen, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Geschichten oder Erzählungen gehört, die waren krasser. Ich aus meinem Umfeld habe das noch nicht so extrem, aber dieses, was ich auch mitbekommen habe, zum Beispiel, dass man beim Gebet irgendwie, was ja normal wurde, dass man sich berührt, dass das dann da so auf einmal so irgendwie der Fuß weggezogen wird, weißt du? So ein Selfie, der immer radikal die Füße aneinander klemmt, da auf einmal so eine gewisse, wie heißt nochmal, so eine gewisse
Abneigung,
so. Abneigung hat, ja.
Krass.
Oder was also wie bescheuert im Gebet,
ja,
auch
noch. Ja, ja.
Wo es ja eigentlich absolut nicht hingehört. Mhm. Das nächste ist, was ich mitbekomme, und das war richtig cringe, weil normalerweise ist ja bei uns Muslimen so diese Bilal-Karte. Bilal ist der Schwarze und Bilal ist so,
radiallahu anhu. Wird auch gerne vergessen, so bei ihm darf man auch
einfach nicht vergessen. Ja, Bilal, radiallahu anhu, ist so der Schwarze und das ist für uns so diese Trumpfkarte. Bilal ist so,
der Quoten
wir sind, Schwarze, so. Ihr seid Rassisten, nein, sind wir nicht, wir haben Bilal, so, ja. Weißt du? Und das ist so die Karte, die macht immer alles kaputt. Und das habe ich dann selber auch mitbekommen, dass zum Beispiel jemand Schwarzes in einer Moschee dann den Adhan gemacht hat und er ihn halt, er hat einen Adhan gemacht, so weißt du, dieser Adhan hat nach allen Aspekten der Fiqh-Normen, also der Normen, wie ein Adhan gesprochen, gemacht wird, hat alles gepasst, nur seine Stimme war halt nicht, aber das ist ja uninteressant am Ende des Tages, aber dann hat man so versucht, ihn nicht mehr an diese Position zu lassen. Und der war jemand so, der hat es einfach gemacht, so weißt du, er hat gesagt, oh, Gebetszeit ist aufgestanden und dann hat diese Gemeinde versucht, das aufzuhalten, so weißt du.
Mhm. Krass.
Und halt solche, also vor allem viel mit, also anti-schwarzer Rassismus, was auch ganz, ganz schwierig in unserer muslimischen Community ist Diskriminierung gegenüber LGBTQ, mhm, also gegenüber Lesben, Schwulen, Transmenschen, mhm, etc. Das ist aber Standard. Also in einem Großteil der Community habe ich das so wahrgenommen, dass dann dort so dann so gesagt wird, stopp, das geht bei uns gar nicht. Mhm. Und
da können wir ja gleich nochmal drauf
eingehen. Ja, klar. Mhm. Was mich persönlich auch nochmal sehr krass getroffen hat, war dieses gegenüber Sinti und Roma. Mhm. Dass Sinti und Roma allgemein, also nicht nur in der Gesamtgesellschaft, sondern auch bei uns Muslimen, zum Beispiel wir Muslime könnten uns groß, also viele können sich gar nicht vorstellen, dass es auch Sinti und Roma-Muslime gibt.
Ja, mit eigener, also aus einer eigenen Moschee, aber mit so einer eigenen
muslimischen Community. Mit, so. Auch mit eigener Identität, mhm, und mit eigener Tradition, so, weißt du? Für uns sind so Sinti und Roma sind immer so, man hat immer dieses Klischeebild, so, mhm, Frauen mit Faltrock, mhm, ganz viel Goldgeklimper und beklauen, mhm, irgendwelche alten Männer in der Bahn, so, weißt du? Und, ja, so, und dann wäre, also das war richtig krass. So dort wurde so richtig, habe ich schon richtig krasse Sachen gehört.
Ja. Ja, und was halt auch ganz krass verbreitet ist, leider Gottes, ist halt thematisch Antisemitismus. Das greift, sage ich mal, jetzt raus aus der Muslime, aber es halt, also betrifft jetzt nicht Muslime, weil es halt jüdische Menschen trifft, aber ist, finde ich, trotzdem irgendwie so ein großer Bestandteil innermuslimisch irgendwie. Mhm. So alles auf der Welt, irgendwie, wenn irgendwas schief läuft, waren es entweder die Juden oder die Schia, so, also sunnitisch, ja, an sich, ja, so, ja, weißt du, ja, was ich meine? So, ja. Das ist halt auch so ein Thema. Aber lass uns doch erstmal so ein bisschen, dann vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Wir hatten geredet über das Thema
Anti-Rassismus, ja.
Genau. Ja, wie du hast schon eben angefangen zu erzählen mit Bilal radiallahu anhu, der ein Sahabi war, ein sehr bekannter, ein großer Sahabi, bekannt halt aufgrund eigentlich vieler Sachen. Also eigentlich ist er ja bekannt, weil er so einen starken, starken Glauben, mhm, hatte. Also wenn man in die Geschichtsschreibung und den Ahadithen, also den Aussprüchen des Propheten, er war auch der Mu'addin, also er hat auch Adhan gesprochen, aber dadurch, dass er von den Quraysh, also von den nicht-muslimischen Mekkanern so gequält wurde und er so ein Durchhaltevermögen hatte und diese Wandlung dann von Abu Bakr freigekauft wurde, weil er als Sklave geboren ist, eigentlich ist er so ein Sinnbild eigentlich dafür, also dass er so einen starken, starken, mhm, Glauben hat und gar nicht, weil er einfach schwarz war, weil das ist irgendwie dann erst so durch die Geschichte, also durch die Jahre dann irgendwann mal passiert, aber weil er ist faktisch nicht der einzige Schwarze gewesen.
So. Ja, ja, klar, aber, ne? Aber das ist ja auch zum Beispiel wieder eine Facette von antischwarzem Rassismus, dass man Schwarze einfach ausblendet. Ja. Dass man zum Beispiel, ich hatte mal einen Post gesehen von auf Instagram, da hat jemand, ich habe die Namen leider gerade nicht, aber da hat jemand ganz viele bekannte Sahabis aufgezählt, die auch schwarz gewesen sind oder mixed gewesen sein müssen.
Ja, das Ding ist, ich glaube einfach, dass zum Beispiel, weil er Sklave war, geborener Sklave, verbindet man damit einfach diesen Racial Slave-Tum so. Aber das war früher nicht so. Also zu der Zeit zumindest nicht so. Da waren Sklaven, zum Beispiel auch Araber waren Sklaven unter anderem. Es kam drauf an, Kriegsgefangene waren Sklaven. Es war gar nicht so nach Rassen irgendwie getrennt. So. Du warst nicht, wenn du schwarz gleich Sklave, sondern es kam halt auf dein Umfeld an. Bilal radiallahu anhu war zum Beispiel Sohn eines Arabers und seine Mutter war, ich glaube, schwarz aus da irgendwie Ostafrika irgendwo die Ecke, ist in Mekka geboren, so, ne, und man hat ihn ja immer dann gerne auch so beleidigt, halt Ibn Sauda, so der Sohn der Schwarzen, weil sein Vater halt Araber war und man hat den, also damals gab es natürlich diesen Rassismus auch, dass man dann halt immer so sich so bezogen hat auf die Schwarze, also so black war der ja dann auch eigentlich nicht wirklich, weil der war ja halb Araber eigentlich. Und Araber sind von Grund auf ja auch nicht gerade die Weißesten, von da hat man da, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gesehen. Ich fange nochmal bei Bilal an. Bilal war zum Beispiel ja nicht der Einzige, wie du gerade gesagt hast. Sind da viele andere Sahaba, die auch schwarz waren und was viele auch nicht wissen, und du sagst, das ist ja auch ein Teil innermuslimischer schwarzen Rassismus, die Schwarzen einfach auszublenden. Wer der größte, beste, schönste, tollste Schwarze war nach islamischer Sicht, ist unser Prophet Musa a.s. Das kriegt man nie mit irgendwie, obwohl er faktisch schwarz war. Wenn man da verfolgt, wie kommt man auf die Erkenntnis? Der Prophet Muhammad s.a.w. ist ja bekannt aus der Nachtreise, also dieser Isra und Miraj, als er in den sieben Himmeln unterwegs war, hat er unter anderem ja Musa a.s. gesehen, und als er zurückkam, hat er den Sahabern über die Propheten erzählt, die er gesehen hat, und sie beschrieben. Und hat Musa a.s. so beschrieben, dass er vom Volke XY ist, mir fällt der Name nicht mehr ein, und dieses Volk halt bekannt war, dass sie sehr, sehr dunkel schwarz waren. Also da gab es auch keinen Schock. Also erstmal, ne, muss man wissen, es gab keinen Schock unter den Sahabern. Oh mein Gott, er war schwarz, wie wir heute so reagieren, weil das einfach normal war. Und es ist ein normaler Umgang. Deswegen, ich finde, das ist auch so ein Beitrag, das einfach zu verleugnen in Richtung antischwarzen Rassismus.
Ja klar, das ist ja, also nicht aufzuzeigen, ist ja auch eine Form von Rassismus bzw. Diskriminierung. Einfach zu unterschlagen, so, weißt du? Ja. Wir haben Bilal. Also,
ja, Bilal, wie gesagt, es sind nicht nur Bilal, und Bilal ist nicht bekannt dadurch, weil er schwarz war. Er ist durch viele Eigenschaften einfach bekannt geworden und zu einem großen Sahabi geworden. Aber was halt auch viele Schwarze vielleicht betrifft in der muslimischen Community, ist zum Beispiel auch das Thema Heirat. Das ist, glaube ich, so ein großes Thema.
Genau, ja.
Dass viele in Deutschland, deutsche Muslime, ihre Töchter bzw. ihre Söhne nicht gerne an Schwarze verheiraten. Aus welchen Gründen auch immer.
Wenn man selbst nicht so denkt, ne, dann fragt man sich, wenn man selbst nicht so denkt, weil man denkt ja selbst nicht so, man fragt sich, dann stellt man sich die Frage, warum?
Ja.
Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem, dass deine Tochter einen Schwarzen heiratet oder dein Sohn eine Schwarze heiratet? Ja. Was ist das Problem?
Und gibt's nicht.
Also vielleicht kann ja jemand antworten. Vielleicht kann ja jemand antworten, der ein Problem damit. Du kannst auch anonym machen, nur um vielleicht mal diese Gedankenwelten zu verstehen.
Islamisch gesehen gibt es da keinen Einwand oder nichts, was dagegen spricht. Im Gegenteil. Es ist der Islam ist eigentlich gekommen, um halt, wie wir aus der Definition oder aus dieser Ayah aus dem Koran, um sich halt gegenseitig kennenzulernen. Das heißt ja, kommt euch näher, so, ne? So lernt euch kennen. Das heißt, soll nicht jeder in seiner Ecke bleiben und irgendwie, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen so vielfältig erschaffen, um voneinander zu lernen. Und das wird nicht klappen, wenn wir alle nur aus unserem Dorf heiraten. So. Und das auch eigentlich nicht der islamischen Tradition. Die Sahaba damals sind raus in die Welt, in die irgendwelche Ecken dieser Welt gegangen und die haben auch Menschen dort geheiratet und deren Kinder haben irgendwelche Leute geheiratet. Und da war es nicht irgendwie, er muss aus derselben Straße sein, oder?
Ich meine, da kommen wir ja auch wieder, da kommen wir auch zu dem Punkt Vielfalt. Mhm. Also der Dean oder die Botschaft, die wurde ja vielfältig herabgesandt, auch vielfältig übertragen, auch vielfältig weitergegeben und man hat diese Vielfalt schon immer eigentlich gelebt. Also die Ausnahme waren eigentlich eher so die Querulanten, mhm. so in der Geschichte der Muslime. Ich glaube, das ist ja eher so ein Aspekt, diese Unterdrückung der Vielfalt ist ja erst dann gekommen, als man dieses traditionelle untergraben hat, unterdrückt hat und dann spätestens durch die Kolonialisierung und durch andere Aspekte hat man ja so einen Cut gemacht in diesem vielfältigen Miteinander und hat sozusagen nur noch so diese eindimensionale Weltansicht hat man dann sozusagen nach vorne gebracht, mhm. was unsere Geschichte und unsere Tradition ja nicht kennt.
Ja.
Und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum zum Beispiel jemand seine Tochter an einen Nicht-Schwarzen nicht verheiraten möchte, weil er einfach nichts anderes kennt.
Ja, ja, das ist ja immer so, der erste Punkt ist ja, das Fremde ist ja erstmal irgendwie unbekannt und macht einem Angst, mhm. obwohl so islamisch gesehen ist das ja eigentlich nicht. Wenn du weißt, dass jemand ein Muslim ist und vernünftiger Mensch ist, dürfte dir das ja eigentlich ja egal sein. Aber das ist trotzdem irgendwie so in den Köpfen. Und ich glaube, das spielt schon die Kolonialgeschichte der muslimischen Welt auch eine große Rolle. Ich glaube auch allgemein auf der Welt, also besonders beim Thema Vielfältigkeit. Ich habe letztes Mal auch einen Bericht gelesen, beim Thema Homophobie in Afrika, so als unabhängig vom Islam. Dass es viele Völker in Afrika gab oder viele Länder, Völker, Stämme, was auch immer, bei denen zum Beispiel Homosexualität ja eine gewisse Toleranz genossen haben, mhm. oder eine Normalität und erst durch die koloniale Geschichte Gesetze verordnet worden ist durch die Kolonialherren, sei es also mhm. irgendwelche Europäer, je nachdem wo, Engländer, Franzosen, Spanier. Und als diese Kolonialländer dann die Länder verlassen haben, sind die Gesetze geblieben, mhm. und diese Weltansicht, die du gerade eben angesprochen hast, ist auch geblieben. Und was auch in der islamischen Welt das Ganze ziemlich nochmal eingegrenzt hat.
Mhm. Also ein interessanter Übergang, weil das wäre auch so das Nächste, was ich angesprochen hätte. Also was Homosexualität oder beziehungsweise um das nochmal vielleicht zu sortieren. Wie du gerade sagtest, diese Kolonialisierung hat ja wirklich Aspekte genommen, die normal waren. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, dass ich gerade dieses Buch von Ali Rendour lese und interessant zu sehen, dass er immer als Rückschluss, warum das so ist, immer wieder darauf zurückkommt, dass A, entweder ein christliches Weltbild, was zum Beispiel bei Polygamie, B, dass zum Beispiel diese sexuelle Vielfalt, auch wenn sie vielleicht bei vielen Gelehrten als nicht Norm galten, war es aber trotzdem gesellschaftlich anders. Also gesellschaftlich war es normal. Also man wusste zum Beispiel, dass Person A homosexuell gewesen ist, aber es wurde akzeptiert.
Ja, das finde ich halt sehr interessant, weil ja die islamische Gebotenlehre, nenne ich sie mal, erlaubt und verbietet ja verschiedene sexuelle Handlungen in dem Sinne. Also es gibt Verbote innerhalb der Hetero-Welt, aber auch natürlich in der Homo-Welt, was sich aber halt auch nur auf den Akt an sich beruft und auch nicht das eine nicht weniger schlimm ist als das andere. Mhm. Also, da reden wir ganz klar von einem Level, der sich da bewegt und also auf einem Level, wo man sich da bewegt, wobei man dann heute halt, sag ich mal, die Homosexualität oft viel schlimmer darstellt als beispielsweise den Ehebruch. Was im Endeffekt ja einfach nicht stimmt. So, ne? Und im Endeffekt führt aber auch die islamische Gebotenlehre auch keine Aufdeckungsstrategie. Also zum Beispiel rauszufinden, ob jemand zum Beispiel homosexuell ist oder heterosexuell ist, ist also das Thema Spionage oder Ausspionieren oder Informationen sich unerlaubt antun, ist ja auch eine große Sünde im Islam und wird eigentlich aufgrund dessen ja auch nicht verfolgt. Also da gibt es ja beispielsweise auch eine bekannte Geschichte mit Omar ibn Khattab, der ich glaube durchs Fenster oder durch ein Türloch irgendwie mal irgendwo in ein Haus geguckt hat, zur Zeit, als er Kalif war und irgendwie da gesehen hat, dass Leute da eine wilde Party mit Alkohol und keine Ahnung was gefeiert haben und er ist dann, glaube ich, reingestürmt oder hat irgendwie am nächsten Tag diesen Wohnung, die Menschen, die da gewohnt haben, halt angeklagt. Und der Mensch dann so zu ihm so, ja, aber du hast so gar kein Recht, in meine Wohnung zu gucken, was ich mache. Ja. Und damit hat sich das Urteil dann eigentlich erledigt und er war frei von Schuld.
So, bevor ich Fehler gemacht habe, hast du den Fehler gemacht,
genau.
dass du die Aussagen des Propheten irgendwie nicht beachtet hast.
Zum Beispiel,
betretet die Häuser nur durch die Türen,
genau, und so. Und spioniert euch nicht aus und etc. Und das sind einfach so Aspekte, die einfach bei solchen Themen einfach total weggelassen werden und dann einfach verurteilt werden. Und ich finde halt, das sind halt viele Punkte, die, wenn man von Menschen redet, die dem Alkohol die Alkohol genießen, trotzdem, obwohl sie Muslime sind, akzeptiert man das im Islam. Also viele Muslime akzeptieren das, die sich von Zinsen leben oder Zinsen geben, da akzeptiert man das auch. Obwohl das ja teilweise, je nachdem in welcher Situation, viel, viel schlimmere Sünden sind.
Da gilt diese Norm dann nicht mehr. Also da gilt es dann nicht mehr, jemanden auszugrenzen,
genau,
oder jemanden.
Genau, da sagt man, möge Allah ihm vergeben. Ja. Und so, und man sitzt bei dem im Wohnzimmer ganz easy und ist beste Freunde. Sobald es irgendwie in die Richtung Homosexualität geht oder irgendwie transsexuell oder wie auch immer, dann tut man so, als ob die Welt untergeht dadurch. Mhm. Es ist im Endeffekt die Sache desjenigen, der das macht. Und ich als Mensch muss doch eine gewisse Toleranz einfach mit, also allgemein gegen Muslime und Nicht-Muslime irgendwie haben. Und damit hat sich doch das Thema für mich als Person doch erledigt. Es ist doch nicht mein Problem, was er macht.
Und und da kommen so zwei Aspekte, fallen mir dann so mir persönlich auf, unabhängig von Gebot, Verbot, richtig, falsch. Wo bitte wird in der islamischen Lehre aufgerufen, Menschen, die nicht so sind, wie es vielleicht sein sollte, also wo bitte ist irgendeine Norm aufgestellt, dass man diese Menschen irgendwie verachten, diskriminieren oder was auch
gar
immer
soll?
Es gibt so viele Beispiele in dieser, wie hast du das gerade genannt, Fiqh, also islamische Normenlehre, oder Gebotslehre, die genau auf diese Punkte dann ja auch eingehen, so wie man halt mit sich selbst umgeht. Also es scheint ja nicht nur gesellschaftlich, es scheint ja irgendwo dieses Thema ja auch immer aktuell gewesen zu sein. Man hat immer darüber gesprochen, aber in unserem Heute wird Leuten oder wird Menschen eingetrichtert, so nein, das ist falsch, diskriminiert sie, verurteilt sie, das kann nicht sein.
So, wenn es danach geht, müssten wir uns alle gegenseitig diskriminieren, weil keiner von uns ist fehlerfrei. Jeder, der behauptet, dass er sündenfrei ist, der lügt, kann man ganz klar so sagen. Und das geht, also das hat ja nichts damit zu tun. Und wie groß die Sünde ist, und da kommen wir wieder zu der Anfangs-Ehe raus, der Beste unter euch ist der am ehrfürchtigsten ist, das wissen wir einfach nicht. Du weißt, es kann jeder Mensch, den du siehst, egal wie er aussieht, egal welche Sexualität er folgt, egal welche Sünden auf seinen Schultern lasten, du weißt nicht, ob er vielleicht doch besser als du ist. Mhm. Weil er eine gewisse Taqwa, also eine gewisse Ehrfurcht oder eine gewisse Ehrlichkeit einfach dabei hat. Dass wir Menschen schwach sind, ist klar. So, wir wurden so erschaffen und man muss und wir sind da, um zu sündigen und wir sind da, um zu bereuen. Und wie du sagtest, sind wir aber nicht da, um auf den Finger auf die anderen zu zeigen. Und das steht auch nirgendwo. Und wir können uns da nicht hinstellen als Richter oder noch schlimmer, man begibt sich in eine höhere Position, die man gar nicht innehat und verurteilt Menschen. Auf welcher Basis? Wer bist du?
Ja. Kannst du, bevor ich weitermache, kannst du vielleicht nochmal Taqwa erklären?
Taqwa kann ich sehr gerne nochmal erklären. Taqwa wird oft, also wie man in der Übersetzung da gerade in der Ayah, wie wir die gerade vorgetragen haben, die gerne mit Ehrfurcht oder Gottesfurcht beschrieben, was ja dem Wort nahe kommt, aber im Endeffekt nicht stimmt. Ich finde es halt sehr schlimm, dass man Furcht damit verbindet. Weil Taqwa, da geht es nicht um Furcht.
Eher um Anstrengung, würde ich sagen, ne?
Eher um Anstrengung oder eher um Selbstschutz, ja, kann man das vielleicht eher sagen, weil Taqwa ist ein islamisches Wort, das natürlich auch schon vor dem Islam im Arabischen gab. Und Taqwa hat man zu Kamelen gesagt, die zum Beispiel durch einen Dornenbusch laufen, mhm, und ganz vorsichtig gucken, wo sie mit ihren Pfoten oder mit ihren Hufen, wie man auch immer das nennt, vorangegangen sind. Also sie sind beim Laufen ganz vorsichtig gewesen und man hat das als Taqwa gehört. Mhm. Und so kann man sich so seinen Lebensweg eigentlich vorstellen. Wenn man umso taqwa-haftiger man ist, umso vorsichtiger ist man und versucht nicht in irgendwelche. Also die Perspektive zur Furcht ist einfach so, es geht nicht darum, dass ich Angst vor Allah habe, es geht darum, dass ich mich selber schütze. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr essentielle, essentielle andere Blickwinkel, die man eigentlich darauf haben muss. Aber so sind halt gerade die Übersetzungen und ja, damit müssen wir auch irgendwie klarkommen.
Danke für die Erklärung.
Eine kleine Exkursion.
Weil manchmal neigt man dazu, Begriffe zu benutzen und der Hörer kommt vielleicht gar nicht so aus diesem Kontext und fragt sich dann, oder ja, um vielleicht den zweiten Aspekt zu nennen, der mir gerade bei solchen Themen dann aufkommt, ist, wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft, die das akzeptiert. Also eine vielfältige Gesellschaft, die schon allein von ihrem Grundsatz her erlaubt, was dem anderen nicht schadet. Und dann frage ich mich, komme ich wieder zurück zu dir. Wenn es diese Norm gibt, wie erkläre ich mir das dann, dass ich dann eine andere Norm missachte, die mir sagt, du lebst in einer Gesellschaft und du hast dich an diese Grundsätze dieser Gesellschaft zu halten, solange sie dir nicht gegen deine Ausübung von Religion entgegentreten. Und das tut diese Gesellschaft definitiv nicht. Und somit breche ich das eine mit dem anderen. Mhm. Also ich diskriminiere etwas, was diese Gesellschaft aber gebietet. Und das ist aber nicht mehr, das hindert mich aber nicht persönlich an der Ausübung meiner selbst.
Ja.
Ich hoffe, das war nicht so kompliziert.
Doch, nein, war schon gut. Ja, das ist, aber wie gesagt, man kann eigentlich feststellen, dass es schon eine gewisse Homophobie einfach gibt. Also dass es irgendwie kein gesunder Umgang damit ist. Das einfach zu tolerieren oder sich damit zu arrangieren. Und ich finde das halt sehr schade einfach. Wie gesagt, wir haben halt die Argumente angebracht und dahingehend würde ich mir wünschen, dass es da einfach auch einen normalen Umgang mit kennt. Genau auch zu dem den Aspekt, dass wir, besonders hier in Deutschland, uns so viel Toleranz von Nicht-Muslimen wünschen und ja, die Toleranz gar nicht 100% irgendwie zurückgeben können. Mhm. So, wenn ich von einem Volk oder wenn ich mich hier in Deutschland, wo die Mehrheit nicht-muslimisch ist, verlange, dass sie mit mir, dass sie meine Gebete tolerieren, dass ich, irgendwie komisch aussehe, mir einen Bart wachsen lasse, also alles irgendwie ein bisschen anders mache und verlange, hey, ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin, musst du das halt auch zurückgeben können. Und das halt auch innerislamisch muss man das leben.
Und ganz ehrlich, weißt du, wer immer an erster Reihe kämpft gegen rechtsextreme Parteien, rechtsextreme Strukturen, die islamfeindlich sind, das sind oft Homosexuelle, Verbände von Homosexuellen, die ganz genau wissen, dass deren Existenz durch diese Strukturen auch bedroht ist und die wollen nicht, dass unsere Strukturen dadurch bedroht werden. Und vielleicht sollte man mal ein bisschen dahingehend mehr überlegen.
Ja, also das sind ja schon ein paar Punkte, die wir besprochen haben und es geht leider halt noch viel mehr darüber hinaus, was für innermuslimische Diskriminierungen und rassistische Vorgehensweisen herrschen. Dennoch kannst du das ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen und wir können nochmal so ein paar Lösungsansätze einfach den Leuten geben, wie kann man aus diesen Gedankenstrukturen weg? Also was würdest du sagen, wären vielleicht so Mittel oder Wege, um sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen?
Also im Großen und Ganzen würde ich erstmal, wir müssen erstmal akzeptieren, dass es dass es Diskriminierung, Rassismus, dass es Teil des Menschen ist. Das hat es schon immer gegeben und das wird es auch immer geben. Mhm. Was wir machen können, ist das unten halten. Also ist die Waage immer auf der guten Seite oben zu haben, also ne, beschwert zu haben, so dass diese Strukturen, dass Menschen, die dieses Gedankengut verbreiten, nie das nötige Gehör dafür bekommen. Mhm. Und Menschen werden sich immer, sobald sie in einer defensiven Haltung sind, werden sie sich immer versuchen, an der Struktur, die über ihnen ist, so hochzuziehen, mhm. um ihr Scheitern irgendwo zu kompensieren. Und also was definitiv hilft, oder ist Aufklärung. Also Aufklärung und ein gewisses Bild zu erzeugen von unserem Dien, das nicht nur die Theorie zeigt, sondern auch die Praxis. Mhm. Weil die Praxis war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das Kalifat war nicht 1400 Jahre immer so das Allertollste und alle haben sich gegenseitig angebetet und haben Allahu Akbar geschrien. Man sollte einen realen Blick auf die Welt haben und auf die Geschichte haben, um auch zu erkennen, dass man irgendwo nicht alleine ist mit dieser Sache.
Ja, das stimmt. Und man sollte, also ich finde, an erster Stelle richte dich selber erstmal. Pack mal deine eigenen Sünden auf den Tisch und guck mal, ob du überhaupt reden darfst, so in dem Sinne. Weil wir alle voller Fehler sind und wir gehen davon aus, dass diese Fehler vergeben werden, aber es ist nicht sicher, wir wissen es nicht. Und wir werden es erst sehen, wenn wir halt auch darüber nicht mehr, darüber keine Macht mehr haben. Mhm. Deswegen guck selber, guck auf dich, guck, also der eigene Balken, der im Auge ist, der wird irgendwie nicht gesehen und wird immer halt nur auf die andere Seite geguckt. Und vielleicht nochmal dazu, man weiß, also ich finde, ich hatte mal von einem Imam auch mal erzählt bekommen, also zum Thema zwischen Islam, Iman und Ihsan, also dass man auf dieser höchsten Stufe ist, oder wenn man auf dieser höchsten Stufe ist, dass man, wenn man einen Obdachlosen ohne Obdach und ohne, also der vielleicht alkoholsüchtig ist, also Alkoholiker ist oder ein Drogenproblem hat, was auch immer, in einer ganz schlimmen Lage, und man sieht diesen Menschen, und vielleicht ist er Muslim, ne? Gibt es ja auch genug, auch in muslimischen Ländern gibt es ja Menschen, die Drogen- und Alkoholprobleme haben, und man sieht ihn, wie er gerade, sag ich mal, im Tiefpunkt seines Daseins ist einfach, und genau in dem Punkt weißt du trotzdem nicht, ob dieser Mensch nicht besser ist als du. Mhm. Weil dieser Mensch ist vielleicht so voller Sünde, dass er weint vor diesen Sünden, die auf seinen Schultern lastet, und dass er um Vergebung bittet und eine sehr ehrliche und reine Absicht hat und nicht so abgehoben ist wie du, der gerade irgendwie durchs Leben läuft und denkt so, ey, ich bin der Supermensch hier gerade. Und ist vielleicht in dem Moment, wo er so viel bereut, bei Allah viel beliebter als du. Mhm. Und deswegen, optisch, Äußerlichkeiten haben null damit zu tun, was in den Herzen der Menschen ist. Und von daher sollte man echt versuchen, von dieser Gedankenstruktur einfach wegzugehen, zu denken, ich sehe das an Äußerlichkeiten oder an Handlungen von Menschen, wie in welcher Stellung sie bei Allah sind oder wie gut sie sind oder wie schlecht sie sind.
Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort.
Vielen Dank.
Ja, danke auch dir.
Wenn man mehr von dir hören möchte, kann man bei Qil und Qal reinhören.
Ja, und von dir natürlich auch. Ja, also wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir haben auch einen Podcast, Qil und Qal. Da behandeln wir unter anderem auch solche Themen. Ansonsten Islam ist...
Und wir freuen uns, dabei sein zu dürfen.
Ja. Danke auch. Wir wünschen euch alles Gute und hoffentlich hören wir uns ein anderes Mal, inshallah.
Salam und Servus.